Was war das denn?
Das war das nächste Stück.
Nein, das davor.
Ach so, das war The Phase. War es wirklich The Phase?
Erst haben wir The Phase gespielt und danach haben wir noch ein zweites Stück gespielt.
Nee, wir hatten erst Ecstatic, Swarm, fand ich auch sehr geil. Das ist so ein bisschen entspannter, ein bisschen Reggae. Und das danach war The Phase, das sind Russen.
Aber sehr gut, oder?
Ja, Drum and Bass.
Hat mir auch gefallen.
Aus Russland. Gibt's wie immer, und jetzt mache ich wieder voll die Schleichwerbung, bei Jamendo, unserem bevorzugten Creative Commons Musiklieferanten.
Das heißt, runterladen, remixen, tun, machen, was ich will.
Kopieren, verteilen, genau das, was man mit Musik machen soll, ne? Sie spielen, anhören und an Freunde verteilen.
Genau. Okay.
Hört mal, ich habe da mal eine Frage.
Ja.
Was hat eigentlich Feinmechanik mit dem Internet zu tun?
Feinmechanik?
Das ist schon...
Funktioniert nicht mal mit Relais, ne?
Also bei Feinmechanik denke ich eher an die Schweizer und die Uhren, aber nicht ans Internet. Obwohl das Internet ja auch in der Schweiz erfunden wurde, ne?
Ja, stimmt. Alles Gute aus der Schweiz.
Wer hat's erfunden?
Die Schweizer.
Ja. Ich ahne aber, worauf du hinaus willst.
Ja, du weißt ja auch, dass ich ein Amazon Web Services Fan bin. Und,
also ich weiß nicht, dass du das schon benutzt.
Also das konkret, also über das wir gleich reden werden, nicht, aber Amazon selbst, Web Services, die machen ja mehr als Bücher, die machen auch mehr als Musik oder Filme, sondern da haben wir ja auch schon, oder habt ihr in anderen Sendungen schon mal drüber gesprochen, die verkaufen ja auch richtig so Internetgedöns. Praktisch für die Leute, die das Internet machen, interessante Dienstleistungen, die man sich so bei Bedarf einkaufen kann. Eine riesen Festplatte gibt es da oder einzelne Rechner, die man sich bei Bedarf dazu kauft.
Die meisten Leute kennen Amazon vermutlich nur so als Buchhändler, ne?
Ja.
Buch und CD und...
Medien, würde ich sagen, ne? DVDs und jeden anderen Kram kann man ja auch kaufen inzwischen, ne? Von der PlayStation bis zur Xbox, ne? Um mal alle aufzuzählen.
Und dann hatten sie irgendwann... Subhändler und so, man konnte sich da einklinken, aber diese ganzen Services, die eher so Dienstleistungen sind, die sind ja eigentlich noch relativ neu.
Ja, das ist also praktisch so vom Medieneinzelhändler zum Internetmogul, kann man sagen, denn alleine der Laden, den zu betreiben, das kostet natürlich Infrastruktur und da haben die sich natürlich über die Jahre ganz schön Know-how angesammelt und auch einige Probleme zu lösen gehabt. Und ein interessantes Problem zum Beispiel war die Verschlagwortung von Büchern, Buchtiteln und so weiter. Und da haben die sich Gedanken gemacht, wie man das bequem abarbeiten kann. Und jetzt muss ich doch mal eben kurz räuspern. Danke. Und jetzt ist auch so, die IT-Sprache, die lebt ja von der Bildsprache. Und da haben die sich was ganz Lustiges ausgedacht, um diesen Dienst, den sie brauchen, um diese... Ja, diesen Medienbruch Mensch-Maschine zu erzeugen, den haben die mechanischen Türken genannt. Und da komme ich dann auch gleich wieder zurück. Der mechanische Türke, weiß das jemand? Weiß das
ja,
jemand?
Ja, ich weiß, Herr Lehrer,
ich
weiß was.
Ja, der junge Mann da mit der Nerd-4-Mütze.
Ja, ich weiß was. Das war ein Betrugsversuch von vor ein paar hundert Jahren, wo der weltbeste erste mechanische Computer Schach spielen sollte. Richtig, oder?
Ja, schon mal gar nicht schlecht.
Ja, weißt aber der Betrugsversuch sah so aus, das war natürlich gar kein Computer, das war keine Maschine, die Schach gespielt hat, sondern saß ein kleiner, kleinwüchsiger Mensch drin, der sehr gut Schach spielen konnte. Und das war insofern Betrug.
Ja, ein kleiner, raffinierter Trick.
Wow, davon habe ich ja noch nie was gehört. Klingt aber genial. Am Ende sitzt da also bei Google in der Suchmaschine auch jemand drin und sortiert die Daten einfach nur hin und her oder was?
Das weiß niemand.
Genau, ist ja alles geheim, der Google-Code. Ne?
Nein, nein, aber so diese feinmechanischen Wunderwerke, das war in der Zeit, also es soll ja, das ist schon ziemlich lange her, 17. Jahrhundert, wo das so aufkam mit diesen kleinen raffinierten Spieluhren. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen, vielleicht im Fernsehen gar. Die schreiben konnten oder aufwendige Dinge taten. Das war sozusagen der Fernseh- und Internetersatz des frühen Mittelalters, des späten Mittelalters. Und das war richtig hip. Und so im 18. Jahrhundert hat also dieser Mensch, der diesen mechanischen Türken gebastelt hat, dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufgesetzt, indem er jetzt gesagt hat, guck mal hier, ich kann ja nicht nur das Ding schreibend machen oder Schachfiguren hin und her schieben per Mechanik, sondern der kann auch denken. Und Der Nerd 4 hat es gewusst. Dafür gibt es erstmal 100 Punkte, würde ich sagen.
Ah, oh, danke.
Nerd 6 liegt jetzt mit 100 Punkten hinten.
Oh Mann, oh Mann.
Und ja, der mechanische Türke eben. Und dann kommen wir dann zu den schönen Sprung wieder. Amazon, mechanischer Türke, künstliche Intelligenz. Und der Gag dabei ist eigentlich, dass man von Arbeitssuchender oder Lösungssuchender mit dem Ding spricht, wie mit einer Maschine. Aber am anderen Ende sitzen echte Menschen, die bei Bedarf von Apple und Ei irgendeine banale Aufgabe erledigen, die eine Maschine niemals machen könnte. Also zum Beispiel, was zeigt dieses Bild? Beschreibt mir das auf Englisch in Stichworten 3. Und dann kann irgendjemand, der Langeweile hat oder 5 Cent braucht, sich diese Aufgabe aus einem riesen Pool fischen, die lösen, dir die Antwort schicken, du sagst, ja, finde ich gut, und dann wird das in deinem Programm übernommen und damit hat es sich. Das ist doch verrückt.
Ja, crazy.
Und faszinierend.
Was wird damit alles so gemacht?
Also, du kannst im Prinzip jede Aufgabe, die sich mit der Tastatur erledigen lässt, da reinhacken oder alles. In Auftrag geben, alles.
Auch, es gibt Bilder malen lassen oder so.
Ja, das habe ich jetzt so konkret nicht gesehen, aber zum Beispiel Artikel schreiben, Reviews schreiben, das sind dann schon die etwas kostspieligeren Aufträge.
Ich glaube, Überwachungsvideos auswerten, ob da halt jemand vorbeigelaufen ist, sich da durchzoomen, sowas wäre zum Beispiel angeboten.
Das wäre denkbar, ja.
Und Übersetzung hatte ich gelesen.
Übersetzung?
Also, ja. Also man schickt irgendwie einen Text ein und na, möchte den von Englisch auf Deutsch übersetzt haben.
Ja, ungefähr. Also das kann man auch machen. Alles, das wirklich Verrückte dabei ist eben, dass man diesen Auftrag in so eine XML-Datei presst. Und da hat sich Amazon eine richtig schöne Definition für ausgedacht, die das dann in diesen Suchpool oder in diesen Arbeitspool reindrückt. Und man kann es dann eben auf der anderen Seite rausfischen und auch selbst die Zahl.
Ja, aber da würde mich mal interessieren, wo ist denn die andere Seite von diesem Pool? Ist die in einer Zeitarbeitsfirma, in einem Keller voller Chinesen? Wo kommt die Arbeit wieder raus?
Überall.
Auf der ganzen Welt?
Global.
Oh Mann, also auch bei mir.
Ja, unter Umständen. Vielleicht hast du es ja noch gar nicht gewusst. Das Zauberwort heißt Crowdsourcing. Habt ihr davon schon mal was gehört? Das Massen-Outsourcen sozusagen von banaler Arbeit. Und das ist ein ganz neues Arbeitskonzept, das so ohne das Internet überhaupt nicht möglich wäre.
Ja, Crowdsourcing ist ja auch so ein bisschen verwandt mit zum Beispiel dezentraler Wiki-Bearbeitung oder Verschlagworten, hat es ja auch schon gesagt. Also das habe ich schon mitbekommen, Crowdsourcing als Arbeitsverteilung.
Also eigentlich Web 2.0, eine Community erzeugt irgendetwas.
Ja, nur dass es jetzt schon richtig um die Wurst geht, nicht? Du bringst ja Arbeitsleistung ein. Vorher waren wir alles, war ja alles Friede, Freude, Eierkuchen. Alles war gut, das haben wir alles nur für das große ganze Ziel getan. Und heute kann es dir passieren, dass du so ganz banal im Internet irgendwelche Aufgaben erledigst und irgendjemand anders verdient damit Geld.
Oh, da musst du mir ein Beispiel geben.
Da bringe ich dir doch mal ein Beispiel. Da habe ich zufällig eins parat.
Super.
Und zwar hast du vielleicht schon mal was von Recaptcha gehört. Das ist zwar jetzt, um das vorwegzunehmen, nichts Anrüchiges oder Bösartiges.
Davon aber es zeigt das Modell. Schon gehört, aber ich glaube, es ist doch besser, wenn du für unsere Hörer das nochmal erklärst.
Na, dann erkläre ich das doch nochmal. Also der Gag bei Recaptcha ist eigentlich, es gibt ja dieses Spam-Problem. Also gerade Blogbetreiber oder jemand, der einfach nur ein Gästebuch hat, der kennt vielleicht das Problem, dass es sehr spam-anfällig ist. Und um diesen automatisierten Spam-Angriffen aus dem Weg zu gehen, hat man sich irgendwann mal abstrakte Bildchen ausgedacht, die man in kurzer Form irgendwie in Text pressen muss. Also sozusagen eine Intelligenzbarriere, um sicherzugehen, dass dieser Spam-Schicker jetzt kein Skript ist, sondern wirklich ein Mensch, der darüber nachdenkt, was dieses Bild gerade zeigt. Ich gebe das dann ein.
Das sind üblicherweise Aufgaben, die halt so ein Computer nicht sehr schnell lösen kann, unser menschliches Gehirn aber sofort. Weil der Unterschied zwischen uns Menschen und Computern ist ja, dass wir dem Computern immer noch überlegen sind. Also der Computer kann natürlich unheimlich schnell Zahlen zusammenrechnen und auf dem Bildschirm ausgeben, aber er hat ja sozusagen keine Intelligenz. Wenn ich hier zum Beispiel irgendwelche Buchstaben in einem Bild verstecke, dann ist es für den Computer unheimlich schwer, diese Buchstaben herauszufiltern, zu erkennen, aber unser Gehirn leistet das halt in Sekundenschnelle und so ein Captcha ist halt ein kleines Bild üblicherweise, das das menschliche Gehirn sehr schnell verarbeiten kann, wozu aber ein Algorithmus sehr lange braucht.
Also
und an der Zeit erkennt man halt, dass es ein Mensch ist.
Genau. Also das sind so ganz banale Sachen zum Beispiel. Es gibt ein schönes Ding, Silhouetten von Menschen, die mit Namen versehen sind und ich soll jetzt entscheiden, wer davon ist die Frau. So, also ein Computer wird Schwierigkeiten haben, auf Anhieb eine Silhouette, eine männliche Silhouette von einer Frauensilhouette zu unterscheiden, aber ich kann das relativ fix und tue das unheimlich gern.
Ich glaube, Männer können das sogar noch schneller als Frauen.
Da gibt es noch keine akribischen Messungen drüber.
Und also es sind im Grunde alles so Arbeiten, die an der Grenze von so einem Turing-Test sind.
Genau.
Also ein Turing-Test ist alles das, was über so eine Art eine Dienstleistung, die in einer Blackbox erbracht wird oder eine Kommunikation, die zu einer Blackbox stattfindet und wo man nicht weiß, ob am anderen Ende eine Maschine steht oder ein Mensch. Und der Test daran ist, dass die Art der Antworten halt darüber entscheiden, okay, das ist eine Maschine, das ist ein doofes Programm, was irgendwie blöde Antworten gibt, oder es ist vielleicht ein künstliches Intelligenzprogramm, was genauso gut funktioniert wie ein Mensch.
Ja, oder es gibt auch diese schönen Szenen aus Blade Runner, wenn jemand kennt, vielleicht der Voight-Kampf-Test, wo er aufregende Fragen stellt und dann die Pupillenerweiterung testet. Das ist vielleicht ein bisschen sehr abgefahren, aber es läuft auf dasselbe hinaus. Nun gut, also nochmal zurück zu diesen Captchas. Also die wirbeln nun wie irre im Internet herum. Und jetzt hat sich irgendein pfiffiger Mensch, dem ist eingefallen, Mensch, das kann man doch auch irgendwie zu irgendwas Gutem nutzen. Und jetzt gibt es irgendein offenes, freies, unheimlich gut gemeintes Digitalisierungsprojekt für Bücher. Und auch da kommt man immer wieder, gerade wenn es ältere Schriftarten sind oder wenn der Scan aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht so geworden ist, wie er sein soll, zu dem Problem, dass man ja nun irgendwie das Ganze ablesen muss und dann irgendwie per Tastatur in eine digitale Form bringen muss. Und das ist natürlich für den Einzelnen eine Wahnsinnsarbeit. Und er hat sich gesagt, hey, das machen wir einfach so. Wir schnibbeln einfach die Texte in kleine Segmente, wie man das sonst so aus Erpresserbriefen kennt. Und weben die in diese Captcha-Tests mit ein. Und so ist es dann eben so, dass wenn ich zum Beispiel mich bei Webservice XY anmelde oder irgendwo einen Forum-Eintrag hinterlassen möchte oder einen Gästebuch-Eintrag, dass ich dieses Captcha löse mit einem findigen Mechanismus, den die Jungs sich ausgedacht haben. Auf der einen Seite verifiziere, dass ich wirklich ein Mensch bin, weil ich ein bestimmtes Wort erkannt habe. Und gleichzeitig aber das andere Wort richtig eingegeben habe mit großer Wahrscheinlichkeit, weil ich ja nicht wusste, welches von den beiden jetzt das Wichtige ist. Und denen damit eine Erkennungsaufgabe abgenommen habe, nämlich ein Wort in digitale Form gebracht. Das in etwa beschreibt ganz gut das Prinzip dieser Arbeitssegmentierung.
Ja, ist ziemlich pfiffig. Also zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen.
Ja.
Und aber ich meine, bei diesen Captchas kommt es doch auch immer mal wieder vor, dass die Leute falsche Sachen eingeben. Wie wird denn das jetzt wieder herausgefiltert? Das habe ich jetzt eben so schnell nicht so richtig verstanden. Wie können Sie wirklich verifizieren, dass ich das Richtige eingegeben habe? Weil wenn Sie mir irgendeinen Text vorlesen, wissen Sie ja nicht, was dabei rauskommen soll. Wie können Sie das verifizieren?
Deswegen stehen da immer zwei Wörter. Ein Wort wurde schon mal erkannt, wo hinterher dann klar ist, so okay, das haben jetzt drei Leute gleich eingegeben, dann muss es das sein.
Okay.
Und das andere Wort ist halt vielleicht noch vollkommen unbekannt.
Okay, und wenn ich das erste Wort halt richtig mache, ist es relativ wahrscheinlich, dass ich das zweite Wort auch richtig eingegeben habe. Okay, das kann ich mir vorstellen.
Okay, und das beschreibt dann im Prinzip so diese Idee, dass man also, der einzelne Aufgabe ist banaler Mumpitz und es grenzt schon arg an Langeweile, aber das übergeordnete Ziel ist was Riesengroßes, was für den Einzelnen praktisch überhaupt nicht zu erreichen wäre.
Da würde mich ja mal interessieren, wie weit man mit diesem Recapture-Projekt gekommen ist. Ob man da jetzt schon ein Buch fertig hat oder 20 oder 100.
Vielleicht immer noch das Impressum irgendwo fertig oder das Inhaltsverzeichnis gerade mal. Das weiß ich leider nicht genau.
Das müssen wir mal recherchieren.
Das müssen wir recherchieren, das machen wir für die nächste Sendung vielleicht.
Ja, also ich habe da neulich einen witzigen Artikel gelesen und zwar wissen wir alle, Erotik im Internet ist eine super Sache, das läuft einfach, da kann man Geld machen. Und da habe ich von einem Anbieter gelesen, der halt Bilder auch umsonst zur Verfügung stellt, wenn man dafür vorher ein Capture löst. Und wenn man die beiden dann zusammenbringt, könnte ich mir vorstellen, dass er 0,nix die ganze Weltliteratur mit diesen Captchas übersetzt wird. Also,
oder der Anbieter jede Menge Google-Accounts hat.
Oder so, ja.
Ja, eine todsichere Sache.
Ja. Ja, das kann man halt auch direkt gleich für positive und für üble an Aufgaben.
Ja, ne? Aber das Positive überwiegt doch, ne? Und Google ist nicht evil, also warum soll da irgendwas nicht Positives dran sein?
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Google streut Strip-Bilder, damit die nicht Captchas bilden.
Lass uns beim Thema bleiben.
Na gut, also und das habe ich mir also angeguckt und da dachte ich natürlich erstmal, das ist ja wirklich eine tolle Sache. Also wie gesagt, Amazon macht das noch ein bisschen geschickter, diese Idee, diese Arbeitsteilung als solches vorzunehmen, die drängt sich ja im Internet förmlich auf, so viele Terminals wieder rumfliegen. SETI-Programm ist zum Beispiel so ein Ding, das ist natürlich ungleich komplexer. Und hier hat man das so auf wirklich ganz banale Aufgaben runterreduziert, die man auch locker ohne Diplom oder vielleicht sogar noch ohne Hauptschulabschluss schaffen kann. Das heißt also, dass die Arbeitsleistung als solches eigentlich nichts mehr wert ist, sondern es geht nur noch um die Verteilung. Und dadurch, dass jetzt auch hier noch ein kommerzielles Interesse dahinter steckt, also auch, was auch sehr professionell abgewickelt wird, von der ganzen Zahlungsabwicklung her und Beschwerdemanagement, das ist ja alles schon mit drin, da muss ich mir keine Gedanken machen, gewinnt das natürlich eine ganz andere Dimension.
Ja, aber kann man da denn wirklich kosteneffizient arbeiten? Also ich meine, wenn ich jetzt, sag ich mal, jemand bin in einem dritte Weltland und ich melde mich an und ich möchte dann diesem Projekt mitarbeiten, wie viel Geld kriege ich denn effektiv auf meinem Konto? Kann ich davon leben? Ich meine, Amazon muss ja noch davon berechnen, den Support, die Beschwerdeabwicklung, die Infrastruktur müssen sie zur Verfügung stellen. Also wie viel kommt denn da wirklich effektiv bei dem an, der die Arbeit dann wirklich ausführt?
Den Preis legst du ja fest. Das heißt also, dass.
Also ich biete an meine Arbeitsleistung und die wird dann sozusagen gebucht von dem System.
Du sagst, naja, so einfach ist es dann leider nicht. Du kriegst dann auch keinen Anruf, sondern es ist dann so, dass du dir sagst, ich möchte etwas für 0,001 Dollar machen. Und dann werden dir entsprechende Angebote angezeigt.
Und dann löse ich diese Angebote und.
Völlig egal, was es ist, das ist wichtig.
Genau, und dann kriege ich halt das Geld. Und genau. Dann muss ich halt nur genug von diesen Angeboten lösen, um dann halt einen halben Cent auf dem Konto zu haben. Ne?
Im unterm Strich ist das eine reine Fleißarbeit, ja. Und das zeigt dann natürlich auch, wo es dann hingeht. Es ist natürlich klar, weil du am Anfang sagtest, sind das irgendwo Chinesen, die Amazon da unten versteckt hat oder so. Letzten Endes läuft es darauf hinaus, denn wer setzt sich denn hier schon gerne mal für 0,001 Dollar hin und fängt an, irgendwelche Knobelaufgaben zu lösen?
Genau, da gehe ich doch lieber in World of Warcraft Gold farmen und verkaufe das bei eBay.
Ein bisschen als, looten.
Als dass ich bei Amazon für einen halben Cent wirklich richtige Arbeit mache. Ne?
Aber dazu muss ich sagen, hatte ich neulich was gelesen. Da hatte jemand sich auch für diese Infrastruktur interessiert und wollte mal ein bisschen rausbekommen, warum machen die Leute das denn eigentlich? Und hatte dann wohl auch mal eine Anfrage reingestellt, die nach den Geschäftsbedingungen auch nicht okay war, weil man darf halt wohl diese mechanischen Türken so nicht persönlich ansprechen, sondern es geht wohl dann wirklich nur um die Arbeit, die weitergegeben wird. Und der hatte aber die Leute aufgefordert, die dann seine Arbeit in Anspruch nehmen, über das Arbeitsangebot ein Bild von sich zu machen und damit es anonym bleibt, irgendwie nur so einen Zettel in die Kamera zu halten, wo drauf steht, was der Beweggrund ist, dass sie da mitarbeiten. Und da hatte ich ein paar Screenshots gesehen, so jede Menge Leute kaukasischer Herkunft, hauptsächlich draufgeschrieben hatten auf den Zettel, so, sie würden es aus Spaß machen. Mhm. Also wohl kaum Leute, ist auch die Art der Frage irgendwie falsch, dass niemand sagt, so, ja, ich brauche das Geld wirklich oder so, aber das war wohl der Hauptbeweggrund.
Und ich kann
das, Entschuldigung, dass ich jetzt ins Wort falle, aber das verwundert mich jetzt wirklich, weil wenn es denen um Spaß geht, dann könnten sie doch auch Gold farmen bei World of Warcraft. Also da können sie wenigstens noch in der 3D-Umgebung rumlaufen und müssen nicht dumme Textsachen lesen.
Vielleicht nicht Spaß in dem Sinne, dass die Spaß haben, die Arbeit zu leisten, als Spaß, sich mit dem System zu beschäftigen und zu gucken, was kommt da überhaupt bei rum an Aufgaben oder sowas.
Ach so, ja, okay. Ja.
Aber vermutlich, denke ich mal, sind das dann eher auch die Leute, die für solche Späße zu haben sind. Also es zeichnet sich ja auch auf dem allgemeinen IT-Arbeitsmarkt so eine Verlagerung aus, das kann man auf den Jobbörsen und ja Freelancer-Portalen ganz gut sehen. Wenn man sich nicht in Euro, sondern in Dollar auszahlen lässt, hat man eigentlich als ansässiger Programmierer wirklich Schwierigkeiten, auf diesen großen Internet-Freelancer-Portalen wirklich Fuß zu fassen. Was einfach damit zu tun hat, dass man alleine schon von der Arbeits-, von der Masse her, von der Personenmasse her gar nicht in der Lage ist, bestimmte Arbeit zu einem bestimmten Preis zu machen. Und da sind derzeit die der mittlere, Indien und China ganz weit vorn, weil die einfach sagen, okay, wir haben hier 100 Leute, die setzen sich eine Woche lang an irgendeinen Job und dann haben wir das Ding durch und was brauchen wir dafür? Naja, weiß ich nicht, $200, dann kriegen wir das schon hin. Und da hast du natürlich als, als Mitteleuropäer überhaupt keine Chance, gegen anzustinken.
Das funktioniert. Ja. Und das geht ja auch schon in Richtung Kritik an diesem System. Also ich denke mal, so wie du das jetzt eben beschrieben hast, kann das ja auch tatsächlich eine, einen größeren Umbruch in der Art und Weise, wie Leute arbeiten, zumindest in der virtuellen, digitalen Arbeitswelt nahe angeht. Und ich würde vorschlagen, wir machen noch eine Runde Musik und dann können wir uns ja gleich der Kritik noch ein bisschen widmen, was das letztendlich alles bedeutet und ob das nicht irgendwie so total entpersonalisierte Arbeit ist.
Ja, dann mach mal irgendwas richtig Schönes zum Einstimmen an.
Jo.
Let me see that.
Ja, und hier ist der Nerd Alert wieder und nachdem wir schon einige Themen abgehandelt haben, sind wir jetzt beim Mechanical Turk von Amazon. Amazon bietet einen neuen Service an, der zwischen Menschen vermittelt, Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und nachdem wir eben schon so ein bisschen erklärt haben, wie das Ganze funktioniert, wollten wir jetzt dazu kommen, was das so eigentlich für das Leben bedeutet, was das für einen Arbeitnehmer bedeutet. Ich habe einen Lieblings-Science-Fiction-Autor, John Brunner heißt er, und der hat mal was ganz Schlaues gesagt, und zwar, wenn es ein Phänomen wie das absolut Böse überhaupt gibt, dann besteht es darin, einen Menschen wie ein Ding zu behandeln. Und dieses System von dem Mechanical Turk, wenn man jetzt irgendwie so technisch orientiert ist, dann findet man das natürlich ganz toll. Aber für die Leute, die dann Arbeitnehmer sind, also die Mini-Aufgaben entgegennehmen von Mechanical Turk, da kann ich mir vorstellen, erstmal behandelt man wie ein Ding, die wie ein Ding. Das heißt, man hat überhaupt keine sozialen Kontakt mehr zu denen, sondern man schiebt praktisch nur so die Arbeit weiter. Und befinden die sich in der Abhängigkeit? Vielleicht.
Naja, also das Besondere ist ja, dass es nicht nur gefühlt wie ein Ding behandelt wird, sondern es ist ja auch auf anbieterseitig technisch tatsächlich ein Ding, sondern ich spreche praktisch mit dem mechanischen Oberkörper des mechanischen Türken in einer vordefinierten Computersprache. Und in der Perfektion, wenn ich also das ganze System perfekt in meine Software integriert habe, merke ich noch nicht mal, dass bestimmte Aufgaben intelligent gelöst werden von Menschen, sondern das ist alles komplett abstrahiert. Das heißt also, im Extremstfall habe ich praktisch den einzigen Menschen, mit dem ich dann wirklich Kontakt habe, eventuell der Herr von der Rechnungsabteilung von Amazon.
Ist das nicht auch automatisiert? Eher bei der Beschwerdeabteilung, da hätte man noch am ehesten Menschen dran. Ne?
Bei der Beschwerdeabteilung bekommt man doch auch nur vorgefertigte Antworten zurückgeschickt. Obwohl bei Amazon, muss ich sagen, läuft es natürlich noch besser als bei eBay, weil bei eBay bekommt man ja wirklich nur Textbausteine zurückgeschickt, wenn man an die Beschwerdeabteilung geht.
Die werden immerhin noch von Menschen zusammengestellt.
Ja, von mechanischen Türken wahrscheinlich, ne?
Also, man müsste da irgendwie noch ein bisschen mehr drüber wissen, über diesen Mechanical Turk. Zu welchen Preisen werden da Sachen gehandelt? Du hast ja gesagt, es ist eher so eine Art Börse, oder? Also, dass man einen Auftrag irgendwie in so einen, da reinschickt, in so einem XML-Format und na, jemand anders dann kann dann sagen, so okay, den Auftrag nehme ich zu dem und dem Preis.
Ja, aber die Gefahr bei solchen Börsen sehe ich ganz eindeutig, dass es immer noch jemanden gibt, der schlechter, dem es schlechter geht als mir und der mich unterbietet. Also ich sehe das zum Beispiel ganz deutlich auf myhammer.de, da können ja auch Handwerker ihre Arbeitsleistung versteigern. Also das sagt zum Beispiel, Aufträge, Handwerker steigern auf Aufträge. Also jemand sagt, ich brauche eine Homepage für meine Firma, wer kann mir das machen? Und dann sagt jemand, ja, ich bin Webentwickler, ich mache dir für 1.000 Euro eine super Homepage. Und dann sagt jemand anders, nur ich kann es auch für 500 Euro machen. Und das geht runter bis auf 1 Euro. Und irgendwann macht irgendjemand dem eine Homepage für 1 Euro. Man kann sich natürlich vorstellen, welche Qualität dabei rauskommt. Und es hängt natürlich auch stark von der Spezifikation ab, die er da reinsteckt. Aber im Endeffekt gibt es immer jemanden, der es billiger macht. Und das macht natürlich die Preise kaputt. Und,
also vor allen Dingen entsteht ja dadurch, dass da praktisch überhaupt kein soziales Gefüge mehr ist, auch zwischen den Arbeitern kaum Solidarität. In dem Sinne, dass man sagt so, ey, na, das ist jetzt aber mal der unterste Preis, den wir bereit sind zu bezahlen. Und es wird natürlich auch der Globalisierungseffekt na, vollkommen ausgespielt. Das heißt, manche Regionen können irgendwie günstiger arbeiten und andere irgendwie nicht so günstig.
Es gibt halt Regionen in der Welt, da kannst du von 1 Euro pro Tag schon überleben. Versuch das mal hier in Mitteleuropa. Ne? Also
ja, vor allen Dingen, du kannst na, durch die fehlende Solidarität, die ja gar nicht zustande kommen kann, gar nicht irgendwie von der Arbeitnehmerseite irgendwie Druck ausüben, sagen so, ja, hier, wir haben auch noch gewisse Bedürfnisse und Rechte. Ja,
also Gewerkschaften oder sowas wird es da mit Sicherheit nicht geben.
Genau, gibt es. Ich meine, die Gewerkschaften schaffen es ja gerade hier in Deutschland auch unsere ganzen, sag ich mal, Sozialleistungen abzubauen. Wie sollen die es dann schaffen, noch die ganze Welt global zu vertreten? Also eine geschickte Sache.
Es ist im Grunde ein ideales Werkzeug, um Globalisierung na, auszuspielen.
Ja, und ich würde sagen, ein ideales Werkzeug, um Menschen zu unterdrücken und auszubeuten.
Auf jeden Fall sehr durchrationalisiert. Das wollen wir ja schon mal ganz klar festhalten. Das ist das absolute Minimum, was möglich ist oder nötig ist, um eine Arbeit zu delegieren. Und das auch noch computergesteuert. Das heißt also, ich muss selbst noch nicht mal dabei sein. Und das Produkt, für das ich das tue, mag sogar einem ganz anderen Zweck dienen, als das, was an Arbeit unten herausgegeben wird. Also es könnte zum Beispiel ein reines Spaßdingsbums sein. Ich habe keine Ahnung, was.
Ja, aber eine Gefahr, die ich auch da drin sehe, also ich bin ja Softwareentwickler und ich denke mal, der mechanische Türke könnte mich ersetzen. Also ich meine, ich gebe halt ein, ich möchte ein Programm haben und dann gebe ich das in diesen mechanischen Türken ein und ganz am Ende sitze ich dann irgendwo als nutzt dieser und muss irgendwas programmieren, was mir halt vorgesetzt wird. Ich meine, heutzutage geht das halt so, dass mir ein Projektleiter was sagt, ich arbeite im Team zusammen, aber rein theoretisch könnte man diese ganzen Arbeitsleistungen auch in den mechanischen Türken eingeben und dann programmieren die mir das halt Leute in Indien. Ich meine, die Frage ist natürlich, welche Qualität hat der Code, der da rauskommt und so weiter. Aber wenn es nur billig genug ist, kann ich das ja 5-mal in Auftrag geben und nehme einfach den besten Code, der rauskommt und baue das dann wieder zusammen. Ich meine, gerade
vielleicht ist dann deine Aufgabe als Informatiker dann nicht mehr selber zu programmieren, sondern Projekte in geeignete Teilaufgaben zu zerlegen, die dann über den mechanischen Türken verteilt werden.
Ja, aber dann bin ich doch, sag ich mal, Projektleiter und kein Softwareentwickler mehr, wenn ich sowas mache oder Architekt. Ich meine, ich bin ja Softwareentwickler geworden, weil ich programmieren möchte.
Aber vielleicht ist das dann der Wissensvorsprung, den dann Leute irgendwie in der mehr technologisierten Welt irgendwie ausspielen können. Das heißt ja irgendwie mal so, ja, wir können irgendwie die ganzen Arbeiter irgendwie in den Billiglohnländern irgendwie übertrumpfen, indem wir noch mehr Know-how zulegen und wissen, wie Sachen funktionieren oder neue Produkte entwickeln. Und das wäre natürlich an der Stelle ein Pluspunkt, nämlich indem man sich frühzeitig mit solchen Systemen beschäftigt und dann Systeme entwickelt, um große Projekte in Teilaufgaben zerlegt.
Zumal ja eine Besonderheit eben ist, dass die Arbeitsaufträge wirklich banal sind. Es sind keine komplexen Angelegenheiten, sondern es ist gelinde gesagt, das sind so Sachen, auf die sonst keiner Bock hat. Also ein Bild zu beschreiben ist mit Sicherheit eines der ödesten Sachen, die ich mir so am Fließband vorstellen kann. Das heißt also, das absolute Siebergebnis und zurück bleibt praktisch für uns, bleiben nur die großen Brocken, also das, was wirklich interessant ist. Also es ist eine Arbeitshierarchie, die da geschaffen wird, die so in dieser Segmentierung wahrscheinlich auch neu
also
ist.
Also zusammengefasst, wir können uns zurücklehnen, uns philosophischen Gedanken hingeben, während der Rest der Welt für uns arbeitet und die ganzen Aufgaben macht, für die wir inzwischen schon viel zu weit entwickelt sind in der ersten Welt.
Das ist mein persönlicher Traum.
Das wird jetzt langsam zynisch. Aber ein Punkt, den wir so da auch noch nicht besprochen haben, ist nämlich, dass man gegenüber seiner Arbeit, und das meinte ich auch vorhin mit dem entpersonalisiert oder entpersönlicht, dass man... Ich kenne es aus der IT nicht anders, außer dass ich Arbeit leisten will, wo ich auch persönlich eine ethische oder Verantwortung übernehmen möchte. Und das ist da ja auch vollkommen entkoppelt. Eventuell habe ich da gar nicht mehr den Überblick über die Komplettproblematik, sondern ich habe nur so kleine Buchstaben, die ich entziffer und einspeise. Ich weiß aber gar nicht mehr, wofür das da ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das moralisch vertreten kann. Das Gesamtprojekt, woran ich dann arbeite. Weil ich werde dann irgendwie klein gehalten, indem ich irgendwie gar nicht weiß, wofür das alles irgendwie da ist. Und da geht mir auch jede Menge Verantwortung und Ethik flöten, mit der ich mich beschäftigen kann.
Ja. Aber dem Auftraggeber entgeht auch jede Menge Potenzial, weil wenn der Arbeitnehmer nicht weiß, worum es geht, kann er auch keine Ideen zur Verbesserung, zur Optimierung leisten. Er arbeitet ja nur stupide seinen Auftrag ab. Mehr wird ja von ihm nicht verlangt. Wenn ich heute in meiner Firma eine Aufgabe bekomme, dann sage ich ja, die Architektur ist schlecht, hier kann ich was besser machen und so. Und mein Auftraggeber freut sich dann über diesen Input. Das ist ja dann alles gar nicht mehr möglich, weil es gar keinen Rückkanal mehr gibt vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber. Also insofern beschneiden sich ja beide Seiten. Und eine weitere Gefahr, die ich auch sehe, ich möchte das mal mit der Bekleidungsindustrie vergleichen. Wenn ich mir halt ein T-Shirt hier kaufe, dann weiß ich ja nicht, ob dieses T-Shirt in Indien von irgendwelchen Kindern zusammengenäht wurde, billig produziert wurde, gefärbt wurde, ob damit Flüsse verschmutzt wurden oder so weiter. Ich kaufe mir einfach dieses T-Shirt, weil es halt billig ist und weil ich es haben möchte. Ich meine, wer sagt mir denn als Auftraggeber, dass diese Arbeit nicht an Kinder weitergegeben wird, die gezwungen werden, diese Aufgaben zu erfüllen, und das Geld wird von irgendwelchen Mafia-Strukturen abgefischt, die diese Kinder irgendwo in Keller eingesperrt haben, um halt dieses Geld zu verdienen. Ich meine, das ist ja sehr unmoralisch eigentlich für mich als Auftraggeber, diese Arbeit abzugeben, ohne zu wissen, wer macht sie, wer führt sie aus. Also ich habe gar keinen Kontakt zu den Leuten.
Ja, also um es festzuhalten, es war schon lange nicht mehr so einfach, unmoralisch zu sein. Denn in dem Moment, wenn ich einen Auftrag eingebe für irgendeinen Betrag X, ich kann ihn natürlich, wenn ich ein ethisch denkender Mensch bin, zu einem Preis anschlagen, den ich für vertretbar halte. Und mir wirklich Gedanken darüber machen, oder ich kann sagen, es ist mir doch wurscht, irgendjemand wird das schon für ein Appel und ein Ei machen und ich muss ihm sowieso niemals in die Augen sehen. Das ist eine völlig neue Dimension von Arbeitsdelegierung.
Also halten wir fest, technisch interessant.
Absolut toll.
Und aufgrund der Anonymität und der Verteilung, Globalisierung, höchst fragwürdig, ob man das irgendwie einfach so laufen lassen kann. Da muss man irgendwie vermutlich in Zukunft nochmal irgendwie ein Auge drauf haben, wie sich das so entwickelt.
Das ist leider auch absolut wahr.
Ja.
Ja, aber einen weiteren Gefahrenpunkt möchte ich noch gerne ansprechen. Und zwar sehe ich irgendwie die Gefahr der Unterdrückung der Weltbevölkerung. Also nehmen wir mal an, die Wirtschaftskrise wird jetzt immer schlimmer, immer mehr Leute werden entlassen, immer mehr Leute sind arbeitslos. Dann könnte ich mit diesem System ja praktisch computergeneriert Aufträge generieren, die völlig sinnlos sind, die aber die Massen beschäftigen. Und die Massen können dann darüber wieder so viel Geld bekommen, dass sie gerade nicht verhungern können. Und wenn ich sie halt nur mit genug Arbeit belaste, die sie halt leisten müssen, um zu überleben, haben sie keine Zeit mehr, über das politische System nachzudenken, darüber nachzudenken, dass alles schlecht läuft. Also ich könnte das System ja super dazu nutzen, die Massen zu beschäftigen, um das Volk halt zu unterdrücken und weiter zu beherrschen. Also das ist ja...
Das ist ein Szenario, das kein 50er-Jahre-Science-Fiction-Film besser beschreiben könnte.
Finde ich auch. Also ich finde das höchst beängstigend.
Ja. Dann, ich weiß nicht...
Wir können ja nochmal Musik machen.
Ne? Machen wir doch einfach nochmal Musik, um dieses wirklich schwere Thema nochmal zu verdauen.
Genau.
Mach mal was Schmissiges.
Ja, das könnte krachig werden. Gucken wir mal.
Ja, liebe Zuhörer, was ihr jetzt hier erlebt, ist ein faszinierender Bruch im Raum-Zeit-Kontinuum. Wir sind nämlich wirklich mit unseren ganzen Themen durch. Das haben wir eigentlich noch nie geschafft. Normalerweise wollen wir immer stundenlang reden und können gar nicht wieder aufhören. Und deswegen haben wir beschlossen, wir machen jetzt nochmal eine kleine Vorschau auf unsere nächste Sendung. In unserer nächsten Sendung haben wir nämlich ein ganz interessantes Thema für euch. Und zwar geht es da um die neue elektronische Gesundheitskarte. Und zwar wollen wir, also eigentlich müsstet ihr diese elektronische Gesundheitskarte schon seit 2 Jahren in eurem Portemonnaie haben, weil vor 2 Jahren sollte sie bereits eingeführt werden, laut der Roadmap der Bundesregierung. Nur leider, wissen wir ja alle, hat sie bis jetzt kaum einer. Ich glaube, es gab einige Pilotprojekte, unter anderem in Flensburg und in Nordrhein-Westfalen. Und Anfang dieses Jahres wurden, glaube ich, einzelne Karten in Bayern ausgeteilt. Und wir wollen da auf jeden Fall das nächste Mal eine ganz interessante Sendung mit euch machen. Da wollen wir nämlich Vertreter von den Ärzten, Apotheken und auch von einem AK-Vorratsdatenspeicherung einladen und wollen darüber diskutieren, was ist diese neue elektronische Gesundheitskarte, was kann sie euch bringen und welche Gefahren hat das für den Datenschutz, für die Privatsphäre, macht sich unsere Bundesregierung genug Gedanken darüber, unsere Gesundheitsdaten wirklich zu schützen vor Fremdzugriff. Und viele von euch denken wahrscheinlich, sie bekommen eine Gesundheitskarte und ihre ganze Krankenakte wird dann auf dieser Gesundheitskarte gespeichert.
Ja, und ich meine, ich habe die noch nicht mal. Wann soll denn das sein?
Ja, vor 2 Jahren.
Okay, und ich habe die ja noch gar nicht. Wann soll denn das sein?
Wann bekomme ich die? Ja, also ich glaube, auch wir in Hamburg sollen irgendwann dieses Jahr noch beglückt werden mit diesen neuen Gesundheitskarten.
Dieses Jahr noch?
Ja, aber ich meine, nichts Genaues weiß man. Das werden wir in der nächsten Sendung hoffentlich erfahren. Mhm. Also ich meine, ich wollte einmal nochmal drauf zurückkommen, was ist diese Karte? Also viele denken sich ja, ich habe auf dieser Karte halt meine Krankenakte gespeichert, gehe zum Arzt und der Arzt ruft von der Karte meine Krankendaten ab. Und das ist genau ein Denkfehler, der aber eigentlich bewusst von der Gesundheitsindustrie gestreut wird, weil diese Karte ist nämlich nur ein Zugriff auf einen Server, wo zentral meine Daten gespeichert werden. Weil diese Karten sind eigentlich schon seit 2 Jahren technisch veraltet, wie soll es auch anders sein? Und da sind nur 64 Kilobyte drauf, auf denen man gerade mal ein paar Rezepte speichern kann.
Das heißt, auf diese kleine Karte passt überhaupt nicht meine ganze Gesundheitsakte, die praktisch ein ganzes Leben lang halten soll? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ja, aber
wenn das auf dem Server ist, dann ist das doch bestimmt sicher.
Ja, aber dieser Server, habe ich gerade erfahren, wird von der Telekom gehostet.
Und die haben doch auch Telekom, BTX gemacht.
Die wissen wir ja, die hat inzwischen ihre Daten ins Internet ausgelagert. Ne? Außerdem habe ich auch gehört, soll es sogenannte Gesundheitskioske geben, wo ich halt auf diese Daten zugreifen kann, weil das kann ich nicht von zu Hause aus, weil das muss über eine spezielle zertifizierte Sicherheitsstruktur erfolgen. Und dafür will die Sparkasse ihre Terminals zur Verfügung stellen.
Mit MD5-Zertifikat?
Das Sicherheitszertifikat ist tatsächlich noch gar nicht entwickelt worden, da sind die noch dabei. Und da frage ich mich doch, wenn ich das jetzt in der Sparkasse am Geldautomaten mache, A, kann ich dann überhaupt noch mal Geld abheben, wenn vor mir 3 Rheumakranke sind? Und B, wer sagt mir denn, dass die Bank nicht gleich die Gesundheitsdaten, die dann über ihre Leitung fließen, gleich mit in meine Kreditbewertung einfließen lässt?
Und ich bin doch hier bei der Commerzbank. Was?
Ach, die Commerzbank gehört uns doch sowieso schon.
Na gut, dann bin ich eben bei der Deutschen Bank. Kann ich dann meine Daten trotzdem abrufen?
Nein. Im Moment sind da wirklich nur die Sparkassen im Gespräch. Aber wenn das halt lukrativ ist, werden sich bestimmt auch andere Banken dran beteiligen. Ne? Und ich meine, wenn ich so Lebensversicherungen verkaufe oder ob ich einem über 60-Jährigen nochmal einen Kredit für ein Haus gebe, da will man ja schon als Bank gerne mal wissen, wie gesund ist der denn noch und wie lange kann ich denn noch erwarten, dass der auch seinen Kredit zurückzahlt. Also ich sehe da schon massive Bedenken und Sicherheitsprobleme, die komischerweise keiner von unseren Politikern sieht.
Die ich noch nicht mal als ganz normaler Versicherungsnehmer gesehen habe. Ich habe das wirklich geglaubt, was die mir erzählt haben.
Ja, also wenn ihr auch, sag ich mal, in Anführungszeichen so naiv seid wie Nerd 7, dann schaltet unbedingt nächstes Mal ein. Wir senden ja immer jeden zweiten Mittwoch im Monat, und zwar zwischen 17 und 19 Uhr. Wir werden interessante Studiogäste hier haben und wir werden mal die ganze Problematik der Gesundheitskarte aus technischer Sicht, aber auch aus Anwendersicht durchsprechen. Wie gesagt, wir werden auch eine Apothekerin hier haben, eine Ärztin. Das sind halt Leute, die beschreiben uns das wirklich aus Anwendersicht. Also die haben ja kein technisches Hintergrundwissen, aber wir werden auch hoffentlich genug Techniker hier haben, die uns dann die technischen Probleme erläutern. Also es denke mal, es wird eine interessante Sendung
werden. Ja, also in aller Kürze, das wird richtig spannend und wichtig.
Genau, da sollte eigentlich jeder einschalten.
Da freue ich mich schon
drauf. Erzählt es euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Eltern und Kindern. ich wollte euch noch darauf hinweisen, die Sendung, die gleich hier im Anschluss ist, und das ist Gütschmann Radio, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die fällt leider aus. Stattdessen werden wir Musik senden. Wir Nerds sagen alle schon mal Tschüss, freuen uns natürlich, wenn ihr demnächst wieder bei uns einschaltet und schaut einfach mal so morgen Vormittag auf die Nerd Alert Sendung, weil heute Abend werde ich die nämlich updaten und dann werdet ihr alle interessanten Links und auch den Podcast zum Download dort finden und dann könnt ihr nochmal alles nachlesen, was wir euch gerade erzählt haben. Also ich war Nerd 6 und ich sag mal Tschüss.
Nerd 4 sagt auch Tschüss.
Ja, und der Nerd 7 sagt auch Tschüss. Schönen Abend noch.
Bye.